DW Menschen und Märkte.
DAX-Unternehmen im Klimawandel. Ist das zu schaffen? Portugals weißes Gold. Lithiumabbau sorgt für Ärger. Und Aktenvernichter Documentus. Dem Schredder geht das Futter aus. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Je höher der Stromanteil beim Energieverbrauch eines Unternehmens, desto leichter wird es sich mit dem Klimawandel und dem Wechsel zu erneuerbaren Energien tun und mit den Kosten, die durch eine CO2-Bepreisung entstehen. Im DAX gehören beispielsweise die Deutsche Telekom, Adidas und der Finanzsektor zu den Klimagewinnern. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Konrad Busen stellt sie vor.
Banken gehören zu den Unternehmen mit einem relativ kleinen CO2-Fußabdruck. Die ING aus den Niederlanden etwa arbeitet schon seit Jahren klimaneutral, sagt sie. Ab nächstem Jahr möchte die ING an allen Standorten der Bank rund um den Globus erneuerbare Energien nutzen. Trotzdem warnen Ratingagenturen wie Standard & Poor's. Banken haben das Risiko in den Bilanzen stehen, denn sie finanzieren Unternehmen, für die der Klimawandel eine riesige Herausforderung ist. Etwa weil ihnen Schäden drohen oder weil sie große Mengen an Gas und Kohle verbrauchen. Standard & Poor's sieht das Risiko für die Bankbilanzen als so groß an, dass das Ganze eine, Zitat, Herausforderung für die Stabilität des Finanzsystems werden könnte. Zitat Ende. Am großen Klimakampftag heute melden sich auch viele Finanzexperten zu dem Thema zu Wort. Union Investment, die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken etwa, hat eine Studie gemacht darüber, welche DAX-Unternehmen besonders die Kosten des Klimawandels zu spüren bekommen werden. Also zum Beispiel einen erweiterten Handel mit CO2-Zertifikaten, eine CO2-Steuer. Eine solche könnte 30 Euro pro Tonne hoch sein.
Wir gehen davon aus, dass das realistisch ist.
Henrik Ponsen ist Leiter des Teams Erneuerbare Energien bei Union Investment.
Weil wir uns gefragt haben, wie viel Zeit bleibt uns, um die selbstgesteckten CO2-Ziele in Deutschland zu erreichen. Und je später wir damit anfangen, desto teurer muss es werden. Je früher wir damit beginnen, desto günstiger kann es sein.
Große Gas- und Kohleverbraucher im DAX, also etwa BASF oder ThyssenKrupp, müssen mit hohen Klimakosten rechnen. Im Vorteil ist, wer leichter und schneller auf Erneuerbare umsteigen kann.
Unternehmen mit einem hohen Stromanteil, hier sind zu nennen beispielsweise eine Deutsche Telekom oder auch eine Adidas, die haben eher Vorteile.
Bei der Fondsgesellschaft Union Investment ist das Team Erneuerbare Energien nicht einfach ein grünes Feigenblättchen. Die Leute um Henrik Ponsen sind in alle Entscheidungen der Fondsmanager mit einbezogen. Auch wenn es darum geht, in Analystenkonferenzen die DAX-Chefs hart zu befragen, da ist Ponsen oft mit dabei. Sind die DAX-Firmen fit für den Wandel?
Das Problembewusstsein ist da, der Wille, Lösungen zu entwickeln, ebenso. Bei klaren Rahmenbedingungen durch die Politik bin ich optimistisch, dass wir gemeinsam das Problem erfolgreich angehen werden.
Klare Rahmenbedingungen, darum soll es im Klimakabinett gehen. Wichtig für den Finanzmann Ponsen, eine CO2-Steuer sollte nicht einfach dazu da sein, die Einnahmen des Staates zu erhöhen.
Sicherlich erwarten wir Kompensation an anderer Front. Das heißt, es geht nicht um die Einführung einer zusätzlichen Kostenbelastung, sondern um die Einführung einer Steuerungswirkung.
Entlastung für Unternehmen an anderer Stelle. Ob das für die Politik besonders wichtig ist?
Konrad Busen war das aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Portugal ist vermutlich das Land mit den größten Lithiumvorkommen Europas. Lithium wird in Zeiten des Booms von Elektroautos dringend gebraucht. Die Substanz ist in Form von Lithiumhydroxid in Batterien enthalten. Politiker in Portugal nennen die Substanz schon das weiße Gold. Die Regierung möchte die Schätze nun heben, die unter der Erde schlummern. Doch dort, wo Bergwerke entstehen sollen, sind die wenigsten begeistert, berichtet Marc Dugge.
Es ist ja alles noch völlig offen. Keiner weiß, ob und wenn ja, wann in der Gegend Lithium abgebaut wird. Aber Aida Fernandes hat schon eine klare Meinung dazu.
Não, até sempre, não.
Auf immer und ewig nein. Unsere Antwort ist nein. Das ist der Wille der Bevölkerung. Und wir werden alles tun, unseren und den Willen der Betroffenen auch durchzusetzen. So klingt eine Kampfansage. Aida Fernandes gehört zu einer Bürgerinitiative, die sich in Covas do Barroso gegründet hat, einem kleinen Dorf im Norden Portugals nahe der spanischen Grenze. Hier sollen die Abbaugebiete entstehen. Eine Fläche von 700 Hektar soll dann von bis zu 600 Quadratmeter großen Löchern durchpflügt sein, die 150 Meter tief in die Erde reichen. Für Fernando Queiroga eine schlimme Vorstellung. Er ist Landrat der Region.
Der Landkreis Boticas ist aufgrund der gegenwärtigen Erkenntnisse absolut gegen den Lithiumabbau,
vor allem wegen der Auswirkungen auf die Umwelt. Die Ablehnung des Landrats ist erstaunlich. Schließlich ist diese Region besonders strukturschwach. Viele Menschen haben die Gegend verlassen, um anderswo Arbeit zu finden. Der Lithiumabbau könnte für Steuereinnahmen und Arbeitsplätze sorgen, die hier so dringend gebraucht werden. Aber die Sorgen um die Umwelt überwiegen, nicht ohne Grund. Tatsächlich muss für ein Kilo Lithium etwa eine Tonne Granit zerkleinert und ausgewaschen werden. Das geht nur mit teils aggressiven Chemikalien. Für die ersten Erderkundungsarbeiten wurden schon Waldstücke gerodet, Straßen für Bagger angelegt und Erde ausgehoben. All das in einer Gegend, die erst vor einem Jahr zum landwirtschaftlichen Welterbe erklärt wurde. Die betroffene Region heißt Trás os Montes, übersetzt hinter den Bergen. Und tatsächlich fühlen sich viele Menschen hier seit langem isoliert, abgehängt und den Regierenden in Lissabon ausgeliefert. Landrat Fernando Queiroga. Das macht uns böse, denn nie wollte irgendjemand etwas von den Gemeinden im Landesinneren wissen. Aber das Gute, das es hier gibt, wird uns geraubt, weil wir wenige sind und sich niemand für uns interessiert. Für uns bleibt nichts. Den Nutzen hat immer nur Lissabon, die Hauptstadt des Imperiums. João Galamba sitzt im Zentrum von dem, was der Landrat Imperium nennt. Er ist Staatssekretär im Umweltministerium und für das Projekt verantwortlich. Die Regierung hat 9 mögliche Orte für den Lithiumabbau gefunden. Sie sollen jetzt international ausgeschrieben werden. Für Galamba ist das eine Investition in die Zukunft, die auf erneuerbaren Energien beruht. Die Bergwerke und eine Lithiumraffinerie bedeuten Tausende von Arbeitsplätzen und Investitionen von mehreren 100 Millionen Euro. Natürlich solle die Umwelt so gut es geht geschützt werden, sagt Galamba. Und selbstverständlich würden die Gemeinden der Gegend auch am Gewinn beteiligt. Doch die Menschen dort bleiben skeptisch. Alles wartet hier auf Umweltstudien, die in den kommenden Wochen erscheinen sollen. Dass sie aber noch vor den Parlamentswahlen am 6. Oktober veröffentlicht werden, ist unwahrscheinlich. Sollten die Studien negativ ausfallen, könnten sie das Vorhaben der Regierung noch stoppen. Sollte die Regierung ihre Pläne trotzdem durchziehen, so Landrat Queiroga, bekäme sie es mit der Wut der Menschen von hier zu tun. Wir in der Region Barroso wollen nicht betrogen werden. Wir sind zwar gastfreundlich und offen, aber nur zu unseren Freunden. Wer uns betrügen will, der bekommt Ärger.
Aus Portugal berichtete Mark Dugge. Seit 30 Jahren ist die Firma Documentus, früher unter dem Namen Reiswolf bekannt, deutscher Marktführer in der Aktenvernichtung. Doch was wird aus dem Unternehmen, wenn die Digitalisierung das Papier aus dem Alltag verdrängt? Der Geschäftsführer meint, solange Datenschutz ernst genommen wird, hat die Firma eine Zukunft. Josephine Schulz war für uns vor Ort.
Um die Mittagszeit laufen die Schredder auf Hochtouren. Schwarze LKWs fahren auf den Hof der Firma Documentus am Stadtrand von Köln. Jeder von ihnen trägt rund 8 Tonnen Papier im Bauch. Patientenakten zum Beispiel oder Gerichtsdokumente, die nicht einfach in die nächste Mülltonne gekippt werden dürfen. Walter Passmann, Geschäftsführer der Documentus Köln GmbH, zieht sich eine gelbe Warnweste über das Jackett. Um in die Schredderhalle zu kommen, muss er die Sicherheitsschleuse passieren, eine Art enger gläserner Fahrstuhl. Alles hier ist hermetisch abgeriegelt, damit kein Fetzen Papier verloren geht. Über lange Förderbänder laufen Berge von Akten durch die Halle, kommen am anderen Ende in Konfettigröße wieder heraus und werden zu heuballengroßen Quadern gepresst.
Wir schreddern alleine hier in Köln 25 Tonnen in der Stunde, kommen im Jahr auf schätzungsweise 13.000, 14.000 Jahrestonnen und in der gesamten Documentus-Gruppe auf über 100.
Momentan läuft es gut für den Aktenvernichter. Denn je mehr die Unternehmen digitalisieren, desto mehr Papier wollen sie loswerden. Gleichzeitig bedeutet die Digitalisierung aber auch, das klassische Schreddergeschäft hat ein Verfallsdatum. Walter Passmann.
Wenn man es jetzt auf die Spitze treibt, würde man sagen, Wir leben davon, dass Papier entsteht, sehen aber am Horizont, dass es weniger wird.
Deshalb hat die Documentus-Gruppe einen radikalen Wandel eingeleitet. Das Unternehmen bietet jetzt selbst Digitalisierung an, nämlich
analoge Unterlagen vom Kunden zu übernehmen, die zu scannen und die Datensätze so aufzubereiten, dass sie im Zielsystem des Kunden ihren Platz finden.
Noch ist der Anteil der Digitalisierungsangebote nicht so hoch. Aber irgendwann, so die Idee, soll damit der Rückgang des Papiergeschäfts mehr als wettgemacht werden.
Wir machen derzeit mit dem klassischen Geschäft der physischen Vernichtung von Unterlagen roundabout 50%. Dann machen wir 35% in der Archivierung und der Rest in digitalen Projekten.
Mit den neuen Geschäftsfeldern musste auch ein neuer Name her. Aus der bisherigen Marke Reiswolf wurde 2017 Documentus. Eine leichte Entscheidung war das nicht, denn als deutscher Marktführer in Sachen Vernichtung war Reiswolf in 30 Jahren zu einer echten Institution geworden.
Da hieß es immer, da kommt der Reiswolf. Ja, jeder Mitarbeiter war ein Reiswolf. Also das war schon im höchsten Maße identifikationsintensiv.
Aber die Marke sei eben nicht dehnbar. Reiswolf klingt nach Vernichtung, nicht nach Archivierung und Digitalisierung. Für welche Missverständnisse das teilweise sorgte, hat Passmann selbst erlebt. Als 2009 das Kölner Stadtarchiv einstürzte, wurde die Firma Reiswolf beauftragt, die historischen Dokumente in Sicherheit zu bringen und zu digitalisieren.
Da hat ein Mitarbeiter der Kölner Berufsfeuerwehr gesagt, jetzt retten wir hier die Archivalien aus dem Krater der Einsturzstelle und bei Reiswolf werden sie in den Schredder geworfen.
Passmann hat sich für den Namenswechsel stark gemacht. Aber es gab auch Gegner und am Ende zogen der Inhaber der Marke und ein paar Standorte nicht mit. Reiswolf und nun Documentus sind nämlich als Franchise organisiert. Die regionalen Standorte sind eigenständige, meist inhabergeführte Betriebe. Reiswolf existiert heute mit ein paar Betrieben weiter und ist mittlerweile einer der größten Konkurrenten von Documentus. Angefangen hat die Geschichte des Schredderunternehmens in den 80er Jahren in Hamburg und ist untrennbar mit der Geburt des Datenschutzes verbunden. 1977 verabschiedete die Bundesregierung die erste Fassung des Bundesdatenschutzgesetzes. Der Hamburger Kaufmann Volker Henning erkannte das Potenzial der neuen Vorschriften. Er fing an, Altpapierentsorger anzuwerben und hatte 1986 im ersten Geschäftsjahr schon 4 Partner, die unter dem Reiswolf-Logo Akten vernichteten. 1989 wurde offiziell die Reiswolf Deutschland GmbH gegründet und mittlerweile gibt es Ableger in mehr als 20 Ländern. Documentus beschränkt sich auf den deutschen Markt. Die regionale Verankerung sei besonders wichtig, keine langen Wege und eine enge Beziehung zu den Kunden. Das ist für Passmann auch die Grundlage, um im Digitalisierungsbereich durchzustarten.
Weil wir also bundesweit zwischen 35.000 und 40.000 Kunden haben in der Documentus-Welt. Und zu denen haben wir alle einen Zugang. Und die nehmen uns als Datenschützer wahr. Und solange der Datenschutz noch irgendeine Bedeutung und Bewandtnis hat, haben wir noch eine Existenzberechtigung.
Den Markt für Aktenvernichtung teilen sich in Deutschland 3 Unternehmen, mit Documentus an der Spitze. Bei der Digitalisierung ist das anders. Da gibt es neben internationalen Playern wie Google und Amazon eine Reihe von Firmen und Start-ups. Deren Know-how, das ist Passmann klar, wird man nicht mehr aufholen.
Da gibt es Unternehmen, die machen das seit 30, 40 Jahren. Und da suchst du dir seriöse aus, die die entsprechenden Zertifikate haben, die die entsprechenden Qualitätsanforderungen haben und mit denen gehst du in eine Kooperation.
Man arbeite aber nur mit Firmen, die ihre Server im europäischen Wirtschaftsraum haben, also da, wo die europäische Datenschutzgrundverordnung gilt.
Also alles, was Übersee ist, amerikanisch oder Richtung Indien oder was weiß ich wohin geht, ist für uns ein No-Go.
Der Abschied vom Namen Reiswolf war für das Unternehmen nur der erste Schritt in eine papierlose Welt. Irgendwann werden auch die Schredderanlage, die Halle mit den gepressten Konfettiballen und das Archiv mit den 250 Kilometer Akten nicht mehr gebraucht.
Und natürlich stelle ich heute noch einen Lkw-Fahrer ein, weil ich jemanden brauche, der das Auto von A nach B nach C fährt. Aber wenn ich irgendwann mal nur noch in dieser digitalen Schiene unterwegs bin, da brauche ich keine Lkw-Fahrer mehr. Da brauche ich IT-Spezialisten.
Passmann ist sich aber sicher, dass der Wandlungsprozess auch im Interesse der Mitarbeiter ist.
Wir können uns vor unsere Belegschaft stellen und sagen, alles das, was wir tun, tun wir, damit dein Arbeitsplatz noch maximal lange erhalten bleibt.
Documentus, Deutschlands Marktführer in Sachen Aktenvernichtung, wurde uns von Josephine Schulz vorgestellt. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.